und mache eben seit 2021 dieses Portfolio-Management für die Stiftung, wo ich, ja, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber es ist schon ein Millionenbetrag, den ich da verwalte. Also es ist großes Geld, große Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar Juhani Christian Linde. Juhani, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich bei euch zu sein.
Ja, Juhani, du bist ja tatsächlich zum ersten Mal bei uns hier im Podcast zu Gast. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du bist und was du eigentlich so machst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin eben stationiert im ganz hohen Norden hier in Norddeutschland, Glücksburg ganz konkret, das ist also direkt an der dänischen Grenze. Und ich bin 24 Jahre alt und eben schon seit 7 Jahren an der Börse eben dabei. Allerdings das Interesse für den Kapitalmarkt wurde schon deutlich früher bei mir geweckt, das war so mit 12. Als ich dann zum ersten Mal mit Börse und Aktien in Berührung kam, ausschlaggebend war da mein Großvater, der eben ursprünglich auch Bauunternehmer war, also nicht in der Aktienwelt beruflich angesiedelt war, aber der hat eben Immobilien gebaut und mit dem Geld, was er dort verdient hat, dann eben an der Börse investiert und hatte da über 40 Jahre Börsenerfahrung. Und wenn man so einen Kontakt in der Familie hat, dann liegt das auch auf der Hand, dass man sich dementsprechend da dann eben auch erkundigt. Und so habe ich mit 12 Jahren dann so die ersten Fragen gestellt. Was sind Aktien, was sind Fonds, wie funktioniert die Börse? Und habe das sehr stark aufgesogen. Und mittlerweile dann irgendwann, als ich dann irgendwo auch genug gehört hatte, juckte es mich dann noch in den Fingern, dann wollte ich selber aktiv werden und habe dann so schnell es ging mir dann ein eigenes Depot eröffnet und bin dann eben damit gestartet. So, das habe ich dann eben privat gemacht, schon während der Schulzeit. Und wie es dann so kam, ich habe dann eben das Abitur gemacht 2019 und habe dann eben ein Grundstudium Wirtschaftswissenschaften angefangen, also konkret Sozialökonomie, das ist ja Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Wirtschaftsrecht, also diese 4 Fächer eben interdisziplinär kombiniert, parallel immer weiter investiert, also im Prinzip ist seit dem ersten Tag, wo ich eine Aktie gekauft habe, auch kein Tag vergangen, wo ich keine Aktie im Depot hatte, das eben schrittweise aufgebaut und bin dann eben immer auch durch den engen Kontakt und die Abstimmung mit meinem Großvater, ich habe dann schlussendlich mit ihm zusammen auch seine privaten Portfolios verwaltet, bin ich dann da reingerutscht, dass ich für eine Stiftung, die eben mein Vater und mein Großvater 2008 schon gegründet hatten, dann eben das Portfolio-Management der Aktiendepots übernommen habe. Das war 2021. Und das ist das, was ich bis heute auch beruflich mache. Bachelorstudium ist mittlerweile soweit durch. Ich bin jetzt eben im Masterstudium Betriebswirtschaftslehre, Finance unterwegs und mache eben seit 2021 dieses Portfolio-Management für die Stiftung, wo ich, ja, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber es ist schon ein Millionenbetrag, den ich da verwalte. Also es ist großes Geld, große Verantwortung, aber natürlich für die Börsenpraxis auch wichtig, dass man eben immer am Ball bleibt. Und das verfolgt mich eigentlich seitdem jeden Tag. Das ist so mein Werdegang bis jetzt, ne?
Also wir müssen auf jeden Fall, Juhani, über das Thema Portfolioverwaltung etc. sprechen. Das ist super spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du dazu erzählen hast. Was mich vorher noch interessieren würde, du hast jetzt gesagt, dein Großvater war wie ein Mentor. Das ist ja dann eine ganz andere Generation. So, da würde mich interessieren, was hat man da so gelernt? Was hat er dir für vielleicht Mindset, für Tipps mit an die Hand gegeben? Um was ging es denn in den Gesprächen? Wie war seine Anlagestrategie? Wie gesagt, das ist eine ganz andere Generation, als wir es jetzt sind.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Und das ist auch das, wo ich so dankbar bin dafür, dass ich eben diese Lehrerfahrung hatte, weil es ja immer so ist, dass diese Generation, die hat noch ein anderes kaufmännisches Denken. Also das ist deutlich weniger verkopft. Ja, es ist einfach sehr praktisch angelehnt. Und das Schöne bei ihm war eben, dass er aus dem Baugewerbe kam. Ganz konkret hat er eben Maurermeister, den Beruf des Maurermeisters ausgeübt und hatte eine eigene Baufirma. Und auch in diesem Beruf hat er sich spezialisiert, und das ist das, was ich für die Aktienanlage so ein bisschen mitgenommen habe auch. Die Welt ist riesengroß und auch jedes Fachgebiet ist riesengroß. Also du kannst Medizin studieren, kannst in der Medizin dich auf die Kardiologie fokussieren, auf die, also alle möglichen Fachgebiete gibt es ja da und innerhalb dieser Fachgebiete und so weiter. Und mein Großvater war eben Maurermeister und hat sich auf das Verblenden von Häusern, also quasi das Verfugen sogar noch ganz konkret, das äußere Mauerwerk, so die Verblendschicht, Klinkerschicht, die hat er verfugt. Wie hat er das gemacht? Er hat im Prinzip hat so eine sogenannte Hamburger, weiß nicht, wie das heißt, Hamburger Fugenkelle oder sowas gehabt und hat dann eben so ein schmales Ding, mit dem man gut in die Fugen reinkommt, und hat dann die geniale Idee gehabt, eine Dachrinne, so ein Stück von der Dachrinne zu halbieren und das dann auf dem Baugerüst quasi an die Wand ranzuhalten, sodass er über eine riesen Breite mit dieser Fuge, mit dieser Fugenkelle quasi sehr, sehr schnell Häuser verfugen konnte. Damit war er den Konkurrenzbetrieben in der Stadt deutlich voraus. Das heißt, er hat sich innerhalb des Maurerhandwerks auf ein ganz bestimmtes Ding fokussiert, nämlich auf das Verfugen von Häusern, und hat das wahnsinnig schnell gemacht, mit 2 Mitarbeitern im Prinzip, in einem Affenzahn. Und hat natürlich ein Riesengeld verdient damit. Und hat mir immer gesagt, du, es kommt immer darauf an, du musst dich fokussieren. Du kannst nicht alles können, aber du musst dir ein Thema raussuchen und musst dich darauf festlegen. So, und das ist bei den Aktien genauso, ja. Du kannst in meinen Augen nicht ein Depot haben, was Wachstumstitel, Tech-Werte und Dividendenwerte und irgendwie alles Mögliche zusammenmischt, sondern du musst dich irgendwie entscheiden. Bin ich ein Dividendeninvestor? Bin ich langfristig unterwegs? Bin ich auf Value-Titel aus oder bin ich im Growth-Bereich tätig? Will ich das schnelle Geld machen? Will ich traden? Will ich anlegen? Ja, und das früh zu merken, ja, dass man nicht lange rumexperimentiert, sondern für sich eine Strategie findet, die ausfeilt, ganz konkret, detailliert, und dann dort eben beibleibt. Das ist im Prinzip eine der Hauptlehren gewesen, die ich aus dieser Zeit, immer 12 Jahre haben wir zusammengearbeitet, dann doch mitgenommen habe.
Okay, spannend. Und mich würde es auch mal interessieren, wo war der Fokus letzten Endes schon von deinem Großvater? Also welche Branche, was für Aktien, genau, also ob es Technologiewerte schon waren, Pharmawerte, würde mich mal interessieren.
Also bei ihm war das tatsächlich sehr interessant. Natürlich, klar, alte Schule, kaufmännisches Denken, auch viel Old Economy im Depot. Er hat vor allem immer Diversifikation gepredigt, ja, also um das Risiko runterzubekommen. Klar, das grundlegende Börsenrisiko kriegt man ja nie weg, aber du kannst ja Branchendiversifizierung betreiben, Länder, Währungen, Einzeltitel, und er hat eben sehr stark darauf gesetzt, dass er ganz, ganz viele Aktien im Depot hat, also in der Spitzseite sein Depot, ich glaube 240 Einzeltitel. So. Er hat nie einen einzigen ETF gekauft, das war einfach nicht seins, er hat immer nur Einzelaktien gehabt. Das war dann, also im Prinzip der gesamte DAX war in seinem Depot enthalten, und MDAX und SDAX-Titel waren dabei, es waren aus den USA Aktien dabei, chinesische Werte, auch ein paar russische Werte. Er hat, also er ist einer der wenigen, glaube ich, die mit der Gazprom-Aktie wirklich noch Geld verdient haben. So, und das ist also bei ihm so gewesen, dass er eine riesen breite Diversifizierung hatte. Allerdings auch da, muss ich sagen, habe ich eben was beobachtet, was ich bei mir vorgenommen habe, anders zu machen. Er hat gesagt, naja, ich muss diversifizieren, ich habe ein relativ großes Vermögen, ich kaufe einfach sehr, sehr viele einzelne Aktien und streue das wahnsinnig breit. Was er aber eben dabei übersehen hat, ist, dass einzelne Aktien dadurch natürlich eine riesige Performance machen, während andere dem zurückbleiben, und dann einzelne Positionen, auch wenn es nur eine von 240 Aktien ist, ein Riesengewicht bekommen. So. Und so kam das, dass im Prinzip sein sehr breit diversifiziertes Portfolio am Ende doch im Wesentlichen von der Microsoft-Aktie geprägt war, also tatsächlich einem der Tech-Werte, den er nämlich damals 2002, glaube ich, war das Anschaffungskosten 16 Euro pro Aktie hat er, glaube ich, bezahlt und hat eben da 1000 Stück gekauft damals. Und naja, die Aktie, man weiß ja, wo sie heute steht, also das kann man sich ausrechnen, wie dann so ein Titel eben da das Depot zieht. Und das war also das Schöne, dass er quasi eigentlich seinen Fokus mehr auf die Dividendenwerte hatte, aber die größte Kursperformance hat er mit einer Microsoft gemacht und der zweitstärkste Wert war Infineon. Also von daher, das ist bei ihm so die Portfolioaufstellung gewesen, aber natürlich vom Ansatz her klassisch Dividenden. Das ist wie bei mir auch das Thema.
Okay, also letzten Endes ist der Fokus auf Dividende, weil...
Ja, oder? Ja. Es ist ja auch so, Rentnergeneration, muss man ja auch sehen, die müssen ja von etwas leben, und wir wissen alle, von der Rente in Deutschland ist es mitunter schwer zu leben. Das bedeutet, diesen Cashflow aus Dividenden, Kapitaleinkünfte eben, das ist ein ein wichtiges Thema. Und wir hatten sehr intensive Diskussionen auch über die politische Betrachtung der Aktienanlage und bei ihm doch eine sehr große Verzweiflung da gewesen, dass das einfach nicht gefördert wird. Und deswegen bin ich froh, jetzt auch mit euch zu reden und auch Instagram tatsächlich zu machen, weil ich hoffe, also jeder Mensch, der da durch diese Beiträge dazu animiert wird, eben Aktien zu kaufen oder zu investieren, sich zumindest Gedanken zu machen, das ist was ganz Wichtiges. Also das ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken.
Vielleicht ein kleiner Funfact auch noch von meiner Seite, um das so reinzustreuen, weil du jetzt Microsoft genannt hast und Thema Dividendenaktien. Heute denkt ja keiner mehr an Microsoft, wenn man über Dividendenaktien spricht, aber Microsoft war ja eigentlich jahrelang ein solider Dividendenzahler, das sind sie immer noch. Jetzt ist halt die Dividendenrendite nicht mehr allzu hoch, weil natürlich der Kurs groß angestiegen ist, aber Microsoft hatte jahrelang eine Dividendenrendite, ich glaube, von um die 3%. Von daher passt das vielleicht dann auch wieder zur Strategie von deinem Großvater, Joanni. Was mich da interessieren würde, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dann auch recht viele Positionen jetzt in deinem Depot, oder? Wenn er dein Mentor war.
Also was zu Microsoft-Aktien noch zu sagen ist, ich habe ja erwähnt, er hatte sie für 16 Euro gekauft. Das sind ja 1.000 Stück, sind 16.000 Euro. Und diese Aktien haben dann eben mittlerweile, ich glaube, als ich das letzte Mal die Dividendenabrechnung gecheckt habe, das ist so 2-3 Jahre her, da waren das 462 Euro Quartalsdividende, die diese Position eben gezahlt hat. Da kann man sich natürlich dann auch ausrechnen, die persönliche Dividendenrendite ist natürlich enorm auf das Einstiegsinvestment. Ne? Ja, also meine private Aufstellung ist wie folgt. Ich habe auch ein recht breit gestreutes Depot, allerdings natürlich doch deutlich unter 100 Titel. Also ich möchte auch ungern über diese Zahl rübergehen. Ich bin aktuell bei 64 Aktienpositionen, so ganz konkret, beziehungsweise 64 Portfoliopositionen. Davon sind eben 2 ETFs und 2 Closed-End-Funds. Und der Rest, also die 60 verbleibenden Positionen, sind eben Einzelwerte. Aktien relativ gleich gewichtet alles und auch hauptsächlich eben aus der Dividendenecke. Also ich habe keine Aktie im Depot, die derzeit keine Dividende zahlt. Doch eine, das ist die Hongkong und Shanghai Hotel, aber da rechne ich damit, dass da bald wieder eine Dividende gezahlt wird. Also von dem her,
ja. Ach, krass. Und wie behält man bei über 60 Aktien oder halt 60 Aktien eigentlich den Überblick? Also ich meine, es tut sich ja immer wieder was, Quartalszahlen etc. Also oder ist es dir eigentlich so fast egal und sagst halt einfach so, okay, buy and hold, ich kaufe, leg's mir rein und plan es ja eh für die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
Na, im Grunde ist es schon so, dass ich das Ganze langfristig sehe. Dennoch bin ich ja ein Freund davon, die Firmen zu verfolgen. Also ich begleite die relativ eng tatsächlich. Bei mir ist das so, dass ich eine Liste habe, das ist also quasi eine Art Watchlist oder Musterdepot, wo ich habe ja mehrere Depots, das Ganze verteilt sich ja dann auch noch auf verschiedene Banken, verschiedene Länder. Und von dem her ist das etwas komplex tatsächlich da. Ich kann mich nicht jeden Tag in alle Depots einloggen, das ist richtig. Deswegen habe ich das alles in einer Liste zusammengefasst und scrolle die einmal morgens, einmal mittags, einmal abends durch. Und dann sieht man ja schon bei den Intraday-Bewegungen, dann sind bei irgendwelchen Aktien, steigt jetzt ein Wert um 6%, hat sich gerade einer um 4% nach unten bewegt. Das sind so Sachen, die nimmt man dann wahr, dann guckt man mal etwas konkreter, was ist da gerade los, muss man da vielleicht nachkaufen oder muss man den Wert mal wieder beobachten. Man sieht ja auch den Trend, ja, so eine Aktie fällt dann mal ein halbes Jahr, was geht da vor sich. Das sind dann so Dinger, bei denen man sich dann genauer einliest. Das ist so für den groben Überblick. Und dann kommt mir natürlich zugute, dass ich habe die Gabe, relativ viele Informationen in sehr kurzer Zeit zu verarbeiten. Das bedeutet, ich habe einen Riesenberg an Research auf dem Tisch. Ich besorge mir das von den Banken, bei denen ich eben die Depots führe, habe auch ein kostenpflichtiges Abonnement und lese dann eben sehr, sehr, sehr viel Research. Also ich schaue mir zu allen Portfoliounternehmen quartalsweise einmal die aktuellen Berichte an. Das sind natürlich hunderte von Seiten. Drucke ich nicht alle aus, manche schon, weil gedrucktes Papier lese ich dann doch irgendwo besser. Aber das ist eben auch dabei, dass ich einfach sehr viel Papierkram bewältige und da so drin stehe, dass ich einfach so möglich die ganze Berichterstattung verfolge. Das ist aufwendig, aber wenn das eben Spaß macht und man das einmal eben als Leidenschaft und gleichzeitig auch ein Stück weit als Beruf macht, dann ist das keine verlorene Zeit, sondern im Gegenteil, dann ist das Hobby und Beruf zugleich. Und das ist eben eigentlich das Optimale.
Und jetzt hast du vorher noch so als, ich sag mal, kleinen Kritikpunkt bei deinem Großvater angesprochen, dass dann einzelne Positionen ziemlich groß geworden sind. Also hast du ein bisschen das Thema Rebalancing angesprochen. Wie gehst du damit um? Also gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, okay, wenn eine Aktie 5% erreicht, dann verkaufe ich die Hälfte? Oder wie gehst du bei 60 Aktien mit diesem Thema Rebalancing in deinem Depot um?
Also ich hatte das eben eine Zeit lang, da war die Position Roche. Der Schweizer Pharma-Wert war eben knapp über 5%. Da hat die Aktie dann selbstständig dagegen gearbeitet, indem sie sich knapp halbiert hat. Und von daher hat sich die Gewichtung in dem Fall wieder angepasst. Darüber hinaus muss ich natürlich sagen, so Beispiele wie diese Microsoft habe ich in meinem Depot jetzt noch nicht. Also ich habe kein 1000% da drin und auch keine Aktie, die sich jetzt seit Kauf irgendwie um 500% entwickelt hätte, sodass ich mir ernsthaft Gedanken machen müsste, was man da tut. Ich versuche das Depot so hoch zu ziehen, dass ich, natürlich der Markt tut einem nicht immer den Gefallen, aber die Positionen, die noch relativ klein sind, die dann eher aufzustocken. So, dann werden es zu größeren oder mittleren Positionen, dann werden andere Positionen kleiner. Irgendwann ist dann die Position, die heute meine größte Position ist, ist irgendwann wieder im Mittelfeld, so dass ich stückweise das immer weiter hochziehe. Wenn es jetzt zu Ausreißern kommt und eine Aktie sich in kurzer Zeit sehr stark entwickelt, dann würde ich wahrscheinlich ab einer Portfoliogewichtung von, ich sag mal so 6-7%, schon überlegen, ob man die wieder runterkürzt auf 4-5%. Und den Rest dann eben wieder reinvestiert in andere Werte, die vielleicht etwas schwächer sind. Weil ich es einfach nicht mag, wenn Aktien eine gewisse Größenordnung überschreiten. Bei mir ist es eigentlich so die 3%-Marke, wo ich mich wohlfühle. Also Aktien, die so um die 3% liegen, das ist eigentlich ganz gut. Und der Durchschnitt liegt ja so, wenn man es ganz genau gewichten würde, 65 Positionen, hat man so etwa so 1,6% Gewichtung pro Aktie. Das ist auch so die Durchschnittsgewichtung, die ich auf den Titeln habe.
Auf jeden Fall super interessant und an der Stelle auch schon mal vielen Dank in diesen Einblick in dein privates Depot, Joani. Du hast jetzt vorher schon das andere Thema angesprochen zu deiner beruflichen Laufbahn, denn du bist im Alter von nur 24 Jahren schon ja Aktienportfolio-Manager. Da würde mich erstmal dazu interessieren, wie kam es überhaupt dazu, dass du in diese Position gekommen bist?
Das kam eben auch durch meinen Großvater in dem Fall, denn der hat ja seinerseits eben diese Portfolios langjährig verwaltet, seit 2008. Das ist ja eine gemeinnützige Stiftung. Das bedeutet, die Stiftung ist darauf angewiesen, eben Erträge zu erwirtschaften mit dem Kapital, was ihr zur Verfügung steht und mit diesen Erträgen dann eben gemeinnützige Projekte zu fördern. Das sind in erster Linie Bildungsprojekte. Also ist eine Förderstiftung für Pädagogik, Kunst und Wissenschaft. Und die Erzielung von Erträgen, also durch Mieterträge in Immobilien oder eben auch Dividendenerträge, ist eben im Vordergrund. So, das hat im Aktienbereich mein Großvater seit 2008 gemacht und hat dann natürlich erlebt, so 2012 stellte ich dann die ersten Fragen zur Börse und irgendwann fing ich dann selber an und er merkte, so ganz blöd stelle ich mich auch nicht an. Und dann wir hatten ein sehr kleines Depot, das sah auch zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut aus, das war nämlich genau in der Corona-Krise. Und war eben einfach durch den Marktverfall von einzelnen Titeln eben doch unter die Räder gekommen. Da habe ich dann gesagt, könnte ich mir dieses Depot nicht mal anschauen und einen Vorschlag machen, wie man das umdrehen kann. Und das habe ich dann auch gemacht und habe damals eben die Empfehlung gegeben, stark in Ölaktien zu investieren. Der Ölpreis war damals bei minus 40 Dollar pro Barrel und ich habe dann gesagt, naja, also irgendwie, das kann nicht sein. Ja, ein Ölpreis im Negativen heißt ja konkret, ich kaufe einen Kontrakt und für ein Barrel Öl und bin dann im Prinzip gezwungen, ja dieses Fass dann auch abzunehmen, also nach Texas zu fahren und mir das ausliefern zu lassen und bekomme dann noch 40 Dollar obendrauf. Also das ist ja eine Situation, die nicht wirklich nachhaltig ist. Und das habe ich damals dazu genutzt, zu sagen, jetzt sollten wir eben so Aktien wie Shell und BP total kaufen. Das war natürlich eine gute Entscheidung. Das Depot hat sich sehr schnell sehr gut entwickelt, sodass der Vorstand in der Stiftung dann eben gesagt hat, du pass mal auf, das war eine gute Idee, die du da hattest, willst du dieses Depot nicht übernehmen? Und das habe ich dann gemacht und mit den Jahren, Dividendenerträge kamen verlässlich rein, die Kursentwicklung war, ich habe den Markt nicht geschlagen, ja, also in absoluten Zahlen habe ich jetzt ein S&P 500 vielleicht nicht outperformed, wenn man die Dividenden dazu rechnet, eine Zeit lang sicherlich sehr gut parallel gelaufen, aber die Schwankungen waren eben deutlich niedriger. Und für die Stiftung ist eben der Kapitalerhalt Nummer 1 und Nummer 2 sind die Dividenden und die Depots, die haben eine sehr geringe Volatilität gehabt und eine hohe Dividendenausschüttung. Und das war im Prinzip, es passte genau in die Strategie. Und so hat man dann sich entschieden, eben ein Stück weit in Aktien umzuschichten, aus Immobilien raus, in Aktien rein. Und so sind die Portfolios gewachsen und damit dann auch meine Verantwortung. Und mit dem Tode meines Großvaters, der ist eben leider im Januar letztes Jahr verstorben, habe ich dann seine Position im Vorstand dieser Stiftung übernommen, denn das hatte er noch als eine der letzten Dinge, die er zu Lebzeiten geregelt hat, verfügt, dass ich eben diesen Vorstandsposten dann übernehme, sodass ich jetzt eben auch einer von 7 Vorständen bin und gleichzeitig eben Portfolio-Manager.
Und ihr entscheidet dann gemeinsam im Team quasi, was gekauft wird, oder ist das deine letztendliche Entscheidung? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
Ja, also wir haben regelmäßige Vorstandssitzungen, in der Regel zweimal im Jahr in physischer Präsenz, und entscheiden dort die grundlegende Asset Allocation. Also wir sagen dann, das Kapital soll so und so angelegt werden, und dann ist es im Prinzip ein Grundsatzbeschluss, ob man das Aktienengagement ausbaut oder zurückfährt. Und mein Job ist dann im Prinzip im Rahmen dieses Beschlusses dann das zur Verfügung stehende Geld anzulegen.
Also irgendwie so kurzfristige Sachen, die sich ergeben, zum Beispiel wenn es irgendwie einen Kurseinbruch gibt, kannst du jetzt nicht einfach selbstständig sagen, okay, ich kaufe jetzt hier mal Aktien.
Das kann ich schon, weil die Entscheidung über die einzelnen Positionen, die ist eben im operativen Rahmen, obliegt die eben mir als Portfolio Manager. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt eine Zahl nimmt, hier Immobilie wurde verkauft, es steht zur Verfügung Betrag X, sagen wir 1 Million, die soll angelegt werden in Aktien, dann überlege ich mir, wie mache ich das am ehesten. Ich bin nicht gezwungen, diesen Betrag innerhalb der nächsten 2 Monate sofort zu platzieren. Es ist natürlich gerne gesehen, wenn das dann auch relativ in absehbaren Zeiträumen angelegt wird, aber wenn ich jetzt sage, im Moment ist der Markt, der gefällt mir nicht, da ist im Moment nichts zum Kaufen, ja, dann kaufe ich im Moment halt auch nichts. So, ich schleiche mich da so ein Stück weit in den Markt rein und versucht dann eben langfristige Positionen aufzubauen. Im Prinzip sehr ähnlich wie mein persönliches Depot, nur mit etwas weniger Aktien. Also die verwalteten Portfolios, die ich da habe, liegen so zwischen 30 und 50 Werten. Und das ist so die Größenordnung, mit der ich operiere. Und im Rahmen dieser Werte, auch wenn es um Umschichtung geht, das überlege ich dann, ob es sein muss. Und wenn es ganz gravierende Dinger sind, dann muss ich natürlich Rücksprache nehmen, aber so das laufende Tagesgeschäft. Es ist auch nicht so viel Trading, was da passiert. Es sind mal ein paar Käufe so. Und der Rest läuft, und das ist eben das operative Geschäft, das zu beobachten und im Wesentlichen einfach ein Auge drauf zu haben und immer wachsam zu sein, alles zu verfolgen, das ist so der Job.
Und wie fühlt sich das an? Also muss man sich auch mal vor Augen halten. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt vielleicht für mich privat für ein paar tausend Euro mal eine Aktie kaufe oder mal ein paar Millionen verwalte. Da würde mich interessieren, weil Börse ist ja in großem Maße auch Psychologie. Kannst du jeden Abend ruhig schlafen oder hast du schon mal die Situation gehabt, dass du ins Bett gegangen bist und gedacht hast, scheiße, der Kauf jetzt vielleicht oder die Aktie, da stecken jetzt ein paar hunderttausend Euro oder 1 Million drin. Wie fühlt sich das an? Wie muss man sich das vorstellen?
Also mittlerweile habe ich mich da relativ weitgehend dran gewöhnt. Es ist auch so, dass ich habe mir das damals im Kopf gesagt am Anfang, es ist eigentlich kein Unterschied, ob ich 10.000 Euro verwalte, 100.000 oder 1 Million oder 10 Millionen, denn jeden trifft es an der Börse im Rahmen seiner Möglichkeiten eben gleich hart. Also wenn ich ein 10.000 Euro Depot habe, welches um 10% fällt, dann tut mir das weh, weil ich dann 1.000 Euro verliere. Wenn ich 10 Millionen Depot habe und da fällt um 10%, dann ist 1 Million weg. Das ist zwar mehr Geld als 1.000 Euro, aber es ist eben verhältnismäßig, sind es 10%. Und das ist eben das. Man muss eben sich trainieren, an der Börse wirklich in Prozent zu denken. Man muss sich loslösen von den absoluten Beträgen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man eben anfängt, das habe ich so erlebt, ich habe ja auch mit nichts gestartet. Ja, meine erste Anlage war, ich habe irgendwie mein Sparschwein geschlachtet, 250 Euro in die Bayer-Aktie gesteckt, so vor vielen Jahren. Ne? Und das war so der Start. Und wenn man so anfängt und dann, ich sag mal, die nächsten 200 Euro wieder in, weiß ich nicht, BASF oder AT&T steckt, man ist ja im Kopf dann so programmiert, oh, 200 Euro, das ist ja alles, was ich hatte, das ist jetzt eine Position. Die Gefahr besteht halt, wenn man irgendwann dann 30.000 im Depot hat, dass man dann sehr, sehr viele Positionen hat, die alle so 200 Euro groß sind. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Also man muss sich schnell daran gewöhnen, dass Vermögen wächst. Und wenn ich sage, ich habe mein Vermögen ist immer so 50 Aktien, und egal wie groß das Vermögen wird, besteht es eben aus 50 Aktien, dann ist logisch, dass jede Position größer werden muss. Das passiert im Zweifel nicht von Zauberhand, sondern man muss es eben auch aufstocken. Das heißt, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass die Beträge, die pro Aktienposition, ich sag mal, im Feuer stehen, dass die einfach immer größer werden. Aber es tröstet eben, eine 10%-Korrektur ist eine 10%-Korrektur. Das gilt auch für einen Markt, der sich mal halbiert. Wenn das Depot sich halbiert, dann ist 50% des Geldes weg. Dann sind natürlich bei einem kleinen Depot ein paar tausend Euro weg, bei einem großen Depot ein paar Millionen. Aber man muss sich daran gewöhnen, dass es eben Prozente sind und die absoluten Zahlen ein Stück weit ausblenden. Natürlich darf das nicht dazu führen, dass man gleichgültig wird. Ja, ich habe sehr viel Verantwortung, es ist sehr, sehr viel Geld. Es ist auch sehr, sehr viel mehr Geld, als ich privat überhaupt zur Verfügung habe. Und das muss man auch immer wissen. Und trotzdem hilft es, wenn man da ein bisschen auf Distanz geht, ist so meine Erfahrung. Denn letztendlich nimmt das auch die Nervosität raus. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wie schafft man das, diese Position zu verfolgen? je mehr du weißt über eine Aktie, die du besitzt, desto weniger wirst du nervös. Also das Beispiel, angenommen, man hat jetzt eine Coca-Cola im Depot, liest wirklich alle Quartalszahlen, jeden Research-Report, an den man rankommt, alle News, man verfolgt die Firma von A bis Z. Und dann kommt eine Nachricht und der Kurs fällt um 5%. Dann denkt man sich, okay, der Kurs fällt jetzt um 5%, das ist aber im Zweifel dann nicht wirklich ausschlaggebend, weil an der Firma an sich hat sich nichts geändert. Die Aktie ist halt jetzt 5% weniger wert. Wenn ich die Aktie nur kaufe, weil der Kurs ist jetzt gerade bei 50 und ja, ich will jetzt irgendwie, ich denke, 50 ist ein guter Kurs, ich habe sonst nichts gelesen, ich habe vielleicht mal eine Cola getrunken und dann fällt der Kurs um 5% oder um 10%. Dann denkt man sich, oh, da habe ich aber daneben gelegen. Sollte ich jetzt verkaufen? Was stimmt nicht mit der Firma? Also Wissen ersetzt eben auch Angst. Und das ist es eben. Je mehr du weißt, desto weniger wirst du nervös. Und wenn du dir dann noch angewöhnst, in Prozenten zu denken, dann ist das nicht mehr so schlimm. Ja, ich hatte schon mal die Situation, dass ich einmal abends ins Bett gegangen bin und mir Sorgen gemacht habe. Das war ein einziges Mal. Das war, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist und wir einige russische Aktien im Depot hatten. Da habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und habe dann auch den Vorstand konsultiert und darum gebeten, eben auch im Verlust diese Aktien abzustoßen. So, dann haben wir einen 50% Verlust realisiert an einem Freitag. Und als wir am Montag aufwachten, waren diese Aktien nicht mehr handelbar. Also von daher haben wir quasi 50% Verlust mitgenommen, aber eben einen Totalverlust erlitten. Das war der einzige Abend, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe. Da habe ich es auch gerade erst recht kurz gemacht. Ich habe den Job da ein knappes Jahr gehabt. Aber seitdem ist das eigentlich nicht mehr vorgekommen.
Okay, krass. Also ich finde den Satz, Wissen ersetzt Angst, richtig, richtig gut. Also das sollten alle Zuhörer auf jeden Fall immer an diesen Satz denken. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, du sagst ja, ey, Fokus ist voll auf Dividendenaktien und du liest ja lauter Research-Berichte, Quartalszahlen etc. durch. Auf was für Kennzahlen schaust du am meisten? Weil jeder hat ja so ein bisschen so seine Favorite-Kennzahlen, wo man dann wirklich nochmal bestätigt sagt, okay, hey, der Free Cashflow deckt auf jeden Fall die Dividende. Also was sind für dich so die ausschlaggebenden Kriterien, wo du sagst, okay, komm, hier versichere ich mich nochmal und falls das stimmt, dann kaufe ich die Aktie.
Ja, das ist so. Also ich habe auch im Prinzip, ich habe jetzt keine Strategie, die groß abweicht von dem, was man so allgemein hört und liest. Ich schaue natürlich auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja, ist das halbwegs im Rahmen? Das Kurs-Buchwert-Verhältnis schaue ich mir an. Den Free Cashflow, insbesondere natürlich eben auf die Frage, ist die Dividende gedeckt? Aber die Dividende natürlich, es reicht nicht. Also es geht dann auch gerade bei Pharmafirmen zum Beispiel darum, dass Research und Development, also Forschung und Entwicklungsausgaben, erstmal in ausreichendem Maße überhaupt getätigt werden und dann eben zweitens auch abgedeckt sind. Wie ist die Verschuldung des Unternehmens, schaue ich mir an. Die Anzahl der ausstehenden Aktien, und zwar über einen langen Zeitraum, gibt es da einen Trend? Wird die Aktie seit 20 Jahren eigentlich schleichend verwässert oder kauft das Unternehmen Nettoaktien zurück? Das habe ich in der Regel lieber, den Fall, dass das Unternehmen Aktien zurückkauft. Dann verbessern sich ja auch die Kennzahlen ein Stück weit. Also ich sage mal, ein Unternehmen, was auf der operativen Ebene jetzt, wo sich nicht viel tut, aber wo sich die Anzahl der Aktien, die ausstehen sind, also die im Umlauf sind, sich durch Aktienrückkäufe um ein Drittel, sagen wir, verringert, ja, dann verbessern sich ja alle diese Zahlen um ein Drittel, ohne dass sich die Geschäftsentwicklung groß ändert. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich schaue. Dividende pro Aktie natürlich, wie ist da der Trend? Ist es ein kontinuierlicher Trend? Hat man da Schwankungen drin? Ja, also gerade im Automobilsektor hat man es ja oft, dass die Dividende ist in einem Jahr sehr hoch, im anderen Jahr sehr niedrig. Diese hohe Volatilität habe ich eben nicht so gerne. Lieber eine Kontinuität. Und wenn das alles stimmt, also diese lange Linie, wirklich mal über Jahre zu gucken, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre, wenn das alles gut aussieht und dann der Aktienkurs, da bin ich dann ein Stück weit auch ein Freund der Charttechnik, auf Niveaus aufsetzt, wo man sagt, okay, das könnte jetzt ein Punkt sein, wo die Aktie vielleicht dreht. Wissen tut es ja nie jemand. Aber wenn das zusammenfällt, die Bewertung nach Zahlen und die Bewertung nach dem Aktienkurs, dann ist das für mich in der Regel ein Signal, dass ich da eine Position aufbaue oder aufstocke.
Okay, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Einblick. Auch vielen Dank dafür. Mich würde jetzt so gegen Ende des Podcasts noch interessieren, Joani, gibt es denn auch vielleicht derzeit so, vielleicht kannst du den einen oder anderen Namen nennen, den einen oder anderen Titel, den du gerade am Schirm hast, wo du sagst, da wird es gerade spannend, da könntest du dir vielleicht einen Kauf vorstellen.
Ja, also was ich grundsätzlich auch gerne loswerden würde. Ich bekomme ja auf Instagram doch oft Fragen, ja, ich möchte jetzt mit Aktienanlage anfangen, ich traue mich aber gerade nicht, weil sind die Zeiten jetzt gut oder schlecht? Also ich habe da mal eben mir Gedanken zugemacht, es ist halt jetzt 2024, es ist ein super Wahljahr, also die USA wählen, in Russland wird gewählt, gut, da weiß man sowieso, was bei rauskommt, aber ob in der Ukraine überhaupt gewählt wird, wissen wir noch nicht, da ist Kriegsrecht, in Südafrika wird gewählt, in Großbritannien wird gewählt, in Österreich, Deutschland, in 9 von 16 Bundesländern, also so Wahljahre, da fragt man sich ja, was ist, wenn die Regierung sich jetzt um 180 Grad dreht, ja, oder wie ist da die Aussicht, dann die Zinsentwicklung, werden die Zinsen jetzt sinken, werden sie später sinken, früher sinken, also die Zeiten sind gefühlt im Moment nicht so toll, irgendwie sich in dieses gefährliche Becken der Investments zu wagen, und ich sage da einfach immer, ich finde es wichtig, dass man unabhängig von diesen ganzen politischen Nebenschauplätzen einfach die Entscheidung trifft, ich investiere. So. Denn es gibt immer Gründe zu verkaufen. Die gibt es schon seit 100 Jahren und trotzdem wächst die Wirtschaft, wachsen die Unternehmen, die Börsenkurse steigen, und es ist ja auch die Produktivität der Menschen, die letztendlich die Börsenkurse treibt, denn die Produktivität der Menschen führt zu Wirtschaftswachstum, führt zu verbessertem Wohlstand. Und da ziehen die Börsenkurse ja in der langen Linie in der Regel mit. Das heißt, jeder Politiker, der uns heute erzählt, Aktienanlage ist Spielcasino, der misstraut im Wesentlichen der wirtschaftlichen Kraft des Landes, das er regiert, und der hält im Prinzip nichts auf die Innovations- und Schaffenskraft der eigenen Bürger. So muss man das formulieren. Und deswegen ist doch eigentlich das Kaufen von Aktien, das sich aktiv beteiligen an der Wirtschaft, ist doch eigentlich der größte Beweis von Optimismus für die Zukunft. Und leider sehen wir, dass in Deutschland die Anzahl der Aktionäre wieder zurückgegangen ist. 2022 auf 2023 haben wir fast 600.000 Aktionäre verloren. Wir sind auf dem Niveau, wo wir vor der Jahrtausendwende waren. So viele Leute sind in Deutschland im Moment Aktionär. Aber die Börsenkurse sind massiv gestiegen seitdem. Natürlich konzentriert sich der steigende Wohlstand in immer weniger Händen. Ja, das liegt aber nicht am Kapitalismus selber, sondern daran, dass einfach zu wenig Leute daran teilhaben. So, das mal als Grundplädoyer. Und um jetzt die konkrete Frage zu beantworten, ohne Kauf- oder Verkaufsempfehlung hier auszusprechen, aber ich bin im Moment relativ optimistisch für, es gibt so ein paar Werte aus Asien. Ich glaube, dass, auch wenn China jetzt im Moment schlecht dasteht und politisch man macht sich Sorgen, glaube ich doch, dass in China ein relativ hohes Aufwärtspotenzial schlummert, noch anders als in Indien. In Indien ist schon relativ viel eingepreist, deswegen bin ich in China derzeit optimistisch für so Werte wie CK Hutchison, also breit gestreute Konglomerate. Man muss sich nur mal den Buchwert pro Aktie angucken, der ist gigantisch hoch. Ich meine laut Halbjahreszahlen 165 Hongkong-Dollar pro Aktie und die Aktie liegt irgendwo bei 40 Hongkong-Dollar, so in dem Dreh, zumindest als ich das letzte Mal drauf geschaut hatte. Das ist also eine massive Unterbewertung, die ich da sehe. Und natürlich, Konglomeratsabschlag ist richtig, aber die Dividende stimmt auch. Das ist so eine Firma und man ist eben in verschiedenen Geschäftsbereichen investiert. Man hat ein breit gestreutes Geschäft. Genauso eine Ping An Insurance, ein Wert, den ich, das ist meine vorletzte Aufstockung gewesen im letzten Jahr, bei der ich für die Zukunft recht optimistisch bin. Aus Amerika habe ich die 3M-Aktie und auch die General Mills im letzten Jahr aufgestockt, privat und auch in den gemanagten Portfolios. Das sind so zwei Werte, wo ich glaube, da könnte eben ein Turnaround anstehen. Ebenso eine Pfizer, das war mein letzter Kauf, ist auch schon eine Weile her, Mitte Dezember. Und wenn man in Europa bleiben möchte, wie gesagt, bei deutschen Aktien im Moment etwas vorsichtig. Die deutsche Wirtschaft steht so ein bisschen schwierig da. Ich habe es bei der Deutschen Bank letztens gelesen in einem Research Report, die Summe der ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland und der deutschen Direktinvestitionen im Ausland, die Summe ist negativ und zwar ein sehr, sehr langer Trend. Also es fließt netto Geld aus Deutschland ab. Und das ist angesichts der aktuellen politischen Lage auch nicht unbedingt verwunderlich. Deswegen bin ich mit deutschen Firmen vorsichtiger. Dagegen in der Schweiz eine Nestle oder auch eine Roche sind für mich im Moment interessant. Ich hatte ja mal erwähnt, die Roche war eine recht große Position bei mir. Ich überlege dennoch, dort aufzustocken. Wenn man sich da den langen Trend anguckt und die Entwicklung, dann sieht das doch im Wesentlichen sehr, sehr gut aus. Und der Grund für den Absturz ist im Wesentlichen ein etwas unglücklich kommunizierter Aktienverkauf in der Eigentümerfamilie gewesen. Das war PR-technisch oder IR-technisch schlecht gemacht. Aber die grundlegende Entwicklung, der unterliegende Trend ist auch da ganz gut. Nur mal so um ein paar Aktien zu nennen, die bei mir gerade auf der Watchlist stehen. Das ist so ein bisschen das, womit ich mich derzeit beschäftige.
Okay, auf jeden Fall auch ein paar sehr, sehr interessante Einblicke. Auch natürlich da wieder der Hinweis, jeder sollte sich natürlich selbst seine Gedanken drüber machen und selbst nochmal diese Papiere dann auch nochmal im Endeffekt anschauen.
Ich würde vielleicht noch hinterher schieben, grundsätzlich ist es eben wichtig, dass man sich jeder selber Gedanken macht, wie man sein Geld anlegt. Man hat eine Verantwortung für sein Kapital und man hat auch eine Verantwortung für sein Leben und sich auf den Staat zu verlassen, was Rentenzahlungen angeht. Das ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Man muss einen eigenen Plan haben, man muss das Leben in dem Punkt selbst in die Hand nehmen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man Angst hat, den ersten Schritt zu machen, das ist immer der schwerste. Aber auch man darf sich nicht abschrecken lassen von irgendwelchen steuerlichen Aspekten. Ja, also auch, dass die Freibeträge viel zu niedrig sind, das wissen wir. Und dass auch eine Anhebung des Freibetrages von 801 auf 1000 Euro, ja, das sind steuerlich 50 Euro, die uns der Staat da schenkt. Also ich sage mal, die finanzielle Freiheit des Bürgers ist dem Staat an dem Punkt 50 Euro wert. So muss man das sehen. Und das ist ein Trauerspiel. Nichtsdestotrotz muss man trotz all dieser Widrigkeiten, vermeintlichen Widrigkeiten eben anfangen. Ja, man muss sein Geld anlegen oder wenn man kein Geld hat, dann muss man sich Kapital aufbauen, Gedanken machen, kleine Beträge sparen. Und bei mir war es so, ich habe mit kleinen Beträgen angefangen. Je mehr es wird und wenn die ersten Dividenden kommen, dann ist das ein irrsinniger Motivationsschub. Und es animiert auch dazu, dann größere Beträge nachzulegen. Und so wächst man mit der Zeit in ein doch ansehnliches Vermögen herein. Und ich garantiere jedem, der sich da kluge Gedanken macht und nicht ganz kopflos investiert, breit gestreut, dann wird der im Alter ein Dividendeneinkommen haben, was die Rente, wenn sie dann überhaupt noch gezahlt wird, blass aussehen lässt.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte es gar nicht geben können. Joanny, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Für alle Leute, die jetzt vielleicht noch mehr von dir erfahren möchten, wo können sie dich finden?
Auf Instagram ist mein Hauptauftritt, das ist also meine private Seite, wo ich doch relativ regelmäßig über meine Gedanken zur Börse und zum Kapitalmarkt berichte. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, da ist aber relativ wenig los, also von daher auf Instagram ist die erste Anlaufstelle.
Okay, super, vielen Dank für deine Zeit heute.
Vielen Dank für die Einladung und euch einen schönen Tag.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.